1 Journal Panorama.
Guten Abend. Europa soll sich raushalten aus allen Angelegenheiten des amerikanischen Kontinents. Das ist, kurz gefasst und vereinfacht, die Hauptbotschaft der sogenannten Monroe-Doktrin. US-Präsident James Monroe hat sie 1823, also vor 200 Jahren, verkündet. Aus der Monroe-Doktrin entwickelte sich bald ein imperialistischer Anspruch. Die Länder im Süden Amerikas sollten das und nur das tun, was den wirtschaftlichen und politischen Interessen der USA nützte. Zahlreiche militärische und geheimdienstliche Operationen in lateinamerikanischen Ländern gehen auf das Konto der USA. Nicht selten wurden sie unter dem Deckmantel demokratiepolitischer Ziele durchgeführt. Seit dem Ende des Kalten Kriegs gehören solche Interventionen weitgehend der Vergangenheit an. Aber auch heute bleiben die USA bestimmend für viele Entwicklungen in Lateinamerika. Auf einem Kongress in München wurden kürzlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Monroe-Doktrin ausgetauscht. Ralf Leonhard hat für uns zugehört.
Yankee, go home, das fordert nicht nur dieses kubanische Protestlied. In ganz Lateinamerika hatte man immer wieder Anlass, die Einmischung der USA zurückzuweisen. Die Invasion von Panama 1989, zahllose Versuche, das sozialistische Regime in Kuba zu stürzen, aber auch die Beseitigung der reformistischen Regierung in Guatemala vor bald 70 Jahren. All das wurde mit der sogenannten Monroe-Doktrin gerechtfertigt. Ausgerufen wurde die mit dem Schlagwort Amerika den Amerikanern vereinfacht zusammengefasste Doktrin wenige Jahre, nachdem sich die spanischen Kolonien des Subkontinents vom Mutterland getrennt hatten. Im Jahr 1823 hatte Mexiko nach einer kurzen Episode des Kaiserreichs gerade zu einer republikanischen Verfassung gefunden. In Südamerika regierte der Befreiungsheld Simón Bolívar über ein enormes Territorium, das sich Großkolumbien nannte. In Brasilien hatte sich 1822 der Sohn des portugiesischen Königs zum Kaiser von Brasilien krönen lassen. Neben ihm auf dem Thron saß die Habsburgerin Leopoldine, Tochter des österreichischen Kaisers Franz. Die USA, die ja selbst kaum 50 Jahre davor aus einem revolutionären Befreiungskrieg hervorgegangen waren, fühlten sich diesen neuen Republiken durchaus verbunden, strebten sie doch die gleichen Ideale von Freiheit und Menschenrechten an. Für Volker Depkert, Amerikanist an der Universität Regensburg, ging es damals noch nicht darum, den ganzen Kontinent zu beherrschen.
Wir sprechen über die USA, die immer noch ein postrevolutionäres Land sind, also ein Land nach einer kolonialen Revolution, das aber gleichzeitig jetzt eben versucht, seinen Platz in der Welt als internationaler Akteur zu definieren und zu finden. Es ist eine Zeit, in der die USA militärisch noch kein Faktor sind. Es gibt keine Armee im nennenswerten Ausmaß. Man ist ökonomisch weiterhin abhängig von England. Der Großteil der Importe, gerade industrielle Fertigwaren, kommt aus England. Und man ist sich auch im Kulturellen noch nicht ganz sicher, in welchem Maße man sich jetzt nun vom alten Mutterland emanzipiert. Das ist also insgesamt eigentlich eine Situation der Schwäche, der Unsicherheit, auch über den Bestand der USA. Es waren sich viele uneinig darüber, ob eine in den Raum expandierende Republik, die auf Selbstbestimmung beruht, überhaupt würde lange halten können.
Es ging vor allem um eine Abgrenzung von der alten Welt mit ihren dekadenten Monarchien und als gottgegeben hingenommenen sozialen Verwerfungen.
Die USA wollten eigentlich mit ihrer Revolution nicht nur einfach jetzt einen neuen Staat gründen, sondern hatten auch die Hoffnung, das internationale System und die Art und Weise, wie Außenpolitik gemacht wird, insgesamt auf eine neue Grundlage zu stellen. Die amerikanische Außenpolitik wird schon getrieben von der Utopie einer Welt ohne Krieg und ohne Armut. Europa steht im Denken der Amerikaner für einen Kontinent, in dem Monarchen aus Ehrgefühl und Streben nach Größe ein Krieg nach dem anderen vom Zaun brechen. Und dieses System von monarchischer Machtpolitik zu überwinden, ist ein Ziel der amerikanischen Außenpolitik in dieser Zeit.
Die Ideale der Französischen Revolution wurden in den lateinamerikanischen Verfassungen verankert. Die USA sah man zunächst nicht als Feind, sondern als Verbündeten. In der 1787 verabschiedeten Verfassung der USA ist ja das Streben nach Lebensglück als Grundrecht festgeschrieben. Es ging um die Freiheit des Individuums, möglichst ohne staatliche Gängelung.
Das wurde unter den Bedingungen der Zeit als eine utopische Ordnung verstanden, die insgesamt menschlicher sein würde, also die dem Menschen gemäßer sein würde und deshalb eben der Beginn einer tiefgreifenden Reform der Menschheit als solcher. Also wenn die ganze Menschheit erstmal nur so regiert werden würde wie die Amerikaner, dann wäre die Welt insgesamt ein besserer Ort.
Daraus leitete sich aber auch ein revolutionärer Anspruch ab, der dann die amerikanische Identitätspolitik prägte. Noch heute fühlen sich ja die USA berufen, ihr Gesellschafts- und Demokratiemodell in die ganze Welt zu exportieren. Und der Aufstieg zur Industriemacht Nummer 1 nach dem Sezessionskrieg in den 1860er Jahren ermöglichte dann auch die wirtschaftliche Expansion und den Schutz von Märkten in Übersee. Knapp 100 Jahre nach dem Entstehen der Monroe-Doktrin begriffen sich die Vereinigten Staaten also als Weltmacht, die andere Länder politisch missionieren möchte. Mit dem Eingreifen in den Ersten Weltkrieg traten die USA dann endgültig als internationale Ordnungsmacht in Erscheinung. Präsident Woodrow Wilson hatte sich ausdrücklich den Export von Demokratie und freier Marktwirtschaft aufs Banner geschrieben.
Mit dem Ersten Weltkrieg wird eigentlich Demokratieexport zu einem zentralen Ziel amerikanischer Außenpolitik, aber immer auch, um die eigene Demokratie zu schützen. Denn eine Welt, die sicher ist für Demokratie, ist natürlich auch eine Welt, die sicher ist für die amerikanische Demokratie. Und das kippt dann da im 20. Jahrhundert in diese Richtung und hat dann teilweise die imperialistischen Züge, die wir kennen, die dann eben auch dazu führen, dass die USA in Lateinamerika intervenieren und unter den Bedingungen des Kalten Krieges dann auch nach Vietnam kommen und so weiter.
Carlos Alberto Haas, Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit Wurzeln in Deutschland und Guatemala, sieht die imperialistischen Züge der US-amerikanischen Außenpolitik schon viel früher, nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts.
Es gab ja schon eben tatsächlich schon im 19. Jahrhundert auch Versuche, insbesondere Zentralamerika zu erobern und sogar auch den USA anzufügen, also den sogenannten Filibusterismus William Walkers. Da ist immer dann die Argumentation, ja, der hat das ja quasi als Privatperson gemacht und war jetzt kein Vertreter der USA offiziell. Das ist prinzipiell natürlich richtig, aber wenn man sozusagen das mit der Monroe-Doktrin weit fasst und sagt, da geht es auch tatsächlich um eine bestimmte Mentalität, um ein bestimmtes Denkmuster, um bestimmte Kategorien wie Superiorität und Inferiorität, mit denen eben die Amerikas gedeutet werden, dann sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus.
William Walker war ein Anwalt und Söldnerführer aus Tennessee, der Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinen Truppen in einen Bürgerkrieg in Nicaragua eingriff und sich anschließend zum Präsidenten des Landes erklärte. Er führte dort die Sklaverei wieder ein und setzte sich in Washington dafür ein, dass das zentralamerikanische Land als Bundesstaat in die USA aufgenommen werde. Allerdings vergeblich. Mit Unterstützung der zentralamerikanischen Nachbarn konnte Walker schließlich in mehreren Schlachten besiegt und vertrieben werden. Die USA hatten damals ein Auge auf Nicaragua geworfen, weil sich das wasserreiche Land für den Bau eines interozeanischen Kanals anbot, lange bevor sich diese Pläne dann in Panama konkretisierten. Managua, Nicaragua is a beautiful town. You buy a hacienda for a few pesos down. Xiomara Avendaño Rojas von der Staatlichen Universität in San Salvador erklärt, worum es bei den Plänen, den Atlantik mit dem Pazifik zu verbinden, eigentlich ging.
Schon die Spanier wollten während der Kolonialzeit einen Kanal bauen, verfügten aber weder über das nötige Geld noch über die Technologie. Es gab damals Pläne für den Isthmus von Tehuantepec in Mexiko, für Nicaragua und Panama, das damals eine Provinz von Kolumbien war. Nach der Unabhängigkeit und der Gründung der Zentralamerikanischen Föderation griffen die lokalen Eliten das Projekt auf. Ihnen schwebte vor, den Kanal nicht nur zum Zentrum Amerikas, sondern der ganzen Welt zu machen. Ein Zentrum für die Schifffahrt und den Handel.
Erst Mitte des 19. Jahrhunderts war man dann technologisch in der Lage, so ein Megaprojekt zu verwirklichen. Allerdings waren die Zentralamerikaner außerstande, so etwas finanziell zu stemmen.
Für die USA tut sich eine Türe auf, als 1850 der Clayton-Bulwer-Vertrag unterzeichnet wurde. Großbritannien und die USA vereinbarten damals, dass keine der beiden Mächte ein Kanalprojekt alleine unternehmen und alleinige Kontrolle über einen künftigen Kanal anstreben würde. Angedacht war damals ein Kanal durch Nicaragua, aber weder bei den vorhergehenden Verhandlungen noch bei der Unterzeichnung wurde ein Zentralamerikaner beigezogen. Es war also ein Dialog zwischen zwei Mächten, Großbritannien auf der einen und die aufstrebende Macht USA auf der anderen Seite.
Für die USA war der Kanal nicht nur für den Welthandel von enormer Bedeutung. So bedeutend war der Außenhandel damals noch nicht. Aber nach Ausbruch des Goldrausches in Kalifornien 1848 machten sich tausende Glücksritter auf den Weg von der Ostküste nach San Francisco an der Westküste. Der Landweg über indianische Territorien und die nahezu unüberwindlichen Rocky Mountains war ebenso langwierig und gefährlich wie der Seeweg über Kap Horn an der Südspitze des Kontinents, wo die Schiffe oft wochenlang auf günstige Winde warten mussten. Der Kanal sollte schließlich in Panama gebaut werden. Aber die Möglichkeit und die Gedankenspiele, Nicaragua für die Errichtung einer derartigen Wasserstraße zu nutzen, erklärt, warum dieses Land besonders oft und lang Ziel von Interventionen der USA werden sollte. Andreas Edges, Spezialist für Diplomatiegeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, sieht um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert den Aufstieg der USA zur Weltmacht als Anlass für die Umdeutung der Monroe-Doktrin. Da ist der Spanisch-Amerikanische Krieg, der Spanien aus seinen letzten Kolonien in Amerika vertreibt, und der wachsende Anspruch, bei politischen Entwicklungen in anderen Ländern des Kontinents mitzureden.
Anfang des 20. Jahrhunderts kann die USA auf eine entsprechende Flotte zurückgreifen und setzt diese Flotte dann auch ein und kämpft ja auch Spanien und besiegt Spanien und erhebt damit ein Stück weit auch Anspruch auf Kuba und andere Teile der ehemaligen spanischen Kolonien. Also jetzt ist der Wille da, da spielt Präsident Theodore Roosevelt eine Rolle, das zu definieren und auch offen und offensiv auszusprechen, aber er hat eben auch die Möglichkeit, das umzusetzen, zu machen.
1909 wird der liberale Präsident José Santos Zelaya von Nicaragua gestürzt, weil er es gewagt hat, mit Deutschland und Japan über einen Kanalbau zu verhandeln. 20 Jahre bleiben die US-amerikanischen Besatzungstruppen im Land. Sie werden nach langem Guerillakrieg vom Befreiungshelden Augusto Sandino vertrieben. Doch der von den USA installierte Chef der Nationalgarde, Anastasio Somoza, lässt Sandino ermorden, putscht den zivilen Präsidenten Sacasa weg und errichtet eine brutale Familiendiktatur, die über 40 Jahre von den USA als Garant für Stabilität in der Region hochgerüstet wird. In den anderen Ländern der Region geht es damals vorrangig um die Interessen von Bananenkonzernen, die in ganz Zentralamerika expandierten.
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts, das kann man, glaube ich, ganz gut an einem Begriff festmachen, den Begriff der Bananenrepublik. Also der ist ja sozusagen geprägt worden mit Blick auf Zentralamerika und die Karibik, wo damals schon US-amerikanische Bananenkonzerne versucht haben, Fuß zu fassen und zum Teil auch dann tatsächlich die gesamte staatliche Struktur übernommen haben, also Infrastruktur, Post und so weiter. Und also die Republiken, die es dort eben nominell gab, quasi nur noch so als Kulisse existiert haben. Das heißt, also wir haben es hier schon mit sehr, sehr krassen Interventionen zu tun, wobei es wiederum nicht so ist, dass sie natürlich hier Unternehmen die hauptsächlichen Akteure sind und nicht die USA direkt erstmal als Staat.
Präsident Theodore Roosevelt verleiht diesem Anspruch dann 1904 mit dem sogenannten Roosevelt Corollary einen formalen Hintergrund. Diese in seiner Jahresbotschaft an den Kongress erklärte Ergänzung der Monroe-Doktrin verändert deren Interpretation entscheidend. Hatte diese anfangs lediglich ein Interventionsrecht der europäischen Mächte auf dem amerikanischen Kontinent abgelehnt, aber noch keine Vorrangstellung der Vereinigten Staaten artikuliert, so postulierte Roosevelt im Corollary zusätzlich eine explizite Schiedsrichterfunktion der USA, verbunden mit einem Interventionsrecht bei inneramerikanischen Konflikten. So verkehrte dieser Zusatz die defensive Ausrichtung der Monroe-Doktrin zum Schutz der westlichen Hemisphäre vor europäischen Imperialmächten in ihr Gegenteil, nämlich in eine Rechtfertigung für eine aggressive Außenpolitik.
Da kann man, glaube ich, dann tatsächlich auch von Imperialismus, von Wirtschaftsimperialismus, oder muss man tatsächlich auch davon sprechen, liefert dazu sozusagen erstmal ganz allgemein gesagt den außenpolitischen Rahmen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg prägte die Systemkonkurrenz mit der Sowjetunion auch die Politik der USA auf dem eigenen Kontinent. Das bekam zuerst Guatemala zu spüren, wo 1944, nach Jahrzehnten der Militärdiktatur, ein demokratischer Frühling ausgebrochen war. Die reformistischen Präsidenten Juan José Arévalo und Jacobo Arbenz modernisierten das Land und wollten vor allem auch die Ursache der weit verbreiteten Armut, nämlich die ungerechte Landverteilung, angehen.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter dem Vorzeichen des Kalten Krieges gibt es ja tatsächlich im ganzen Amerikas immer wieder massive Eingriffe. Also einen Auftakt macht sozusagen 1954 der CIA-Putsch in Guatemala, der die 10 Jahre Demokratie, den sogenannten guatemaltekischen Frühling, brutal beendet. Und für Guatemala ganz im engeren Sinne natürlich auch der Auftakt zu einer ganzen Reihe von sehr, sehr brutalen Militärdiktaturen. 36 Jahre Bürgerkrieg, der in den 80er Jahren zum Genozid sich ausweitet. Also insofern kann man da schon sehen, das ist natürlich erstmal eine ganz andere Dimension, mit der wir es da zu tun haben.
Eine Ironie der Geschichte war doch Präsident Arevalo ein bekennender Bewunderer der US-amerikanischen Demokratie, an der er sich für seine Reformen orientierte. Dass der Geheimdienst CIA und das Außenministerium in Washington, angeführt von den Brüdern Alan und John Foster Dulles, Guatemala in ihrer Propaganda als gefährlichen kommunistischen Staat darstellen konnten, sei durch das Unwissen der US-amerikanischen Bevölkerung über die Länder des Südens möglich gewesen. Der Beweggrund für die Intervention, die im Aufstellen einer Söldnerarmee und dem Einsatz der US-Luftwaffe gipfelte, sei jedoch gar nicht politischer Natur gewesen, so Carlos Haas.
Dann geht es natürlich 1954 auch ganz klar um handfeste Wirtschaftsinteressen. Also die United Fruit Company hat ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass insbesondere die Agrarreform, die Landreform, die zum Teil schon eben begonnen worden ist, wieder rückgängig gemacht wird. Da ging es also auch darum, dass United Fruit zum ersten Mal hätte auch Steuern bezahlen müssen und viele der Privilegien, die sie eben seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts dort angehäuft hat, wahrscheinlich verloren hätte oder ziemlich sicher verloren hätte. Und jetzt hatten sie natürlich dort einfach auch eine sehr gute Ausgangsbasis, weil mit den beiden Dulles-Brüdern wirklich wichtige Männer in der US-amerikanischen Außenpolitik eng mit der United Fruit Company verflochten waren. Also der eine war eben zu der Zeit Außenminister, der andere der Gründungsdirektor der CIA und beide waren schon in den 30er Jahren eng mit der United Fruit als Vorstandsvorsitzender bzw. auch als Anwalt verbunden. Also das kam natürlich denen dann ganz gut zu Pass.
Die United Fruit Company, die ihre Bananen unter der Marke Chiquita vermarktete und mehrere Schriftsteller der Region inspirierte, breitete sich in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wie ein Krake in ganz Zentralamerika und der Karibik aus und besaß am Höhepunkt ihrer Ausdehnung 1,7 Millionen Hektar Land in der Region. Über 1200 Kilometer eigene Bahntrassen und eine Flotte von bis zu 110 Schiffen. In manchen Ländern rühmte sie sich, Präsidenten nach Belieben ein- und absetzen zu können. And since they are so good for baby, I think we all should try it. See, 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 see. Präsident John F. Kennedy, der auf den Republikaner und Kalten Krieger Dwight Eisenhower folgte, zeigte zunächst mehr Verständnis für Lateinamerika. Nach der missglückten Invasion in der kubanischen Schweinebucht, wo ein von der CIA gesteuertes Kommando von Exilkubanern auf den entschiedenen Widerstand der jungen Revolution von Fidel Castro stieß und weitgehend aufgerieben wurde, setzte er auf weniger kriegerische Mittel. Er lud die lateinamerikanischen Staatslenker im August 1961 in den uruguayischen Badeort Punta del Este und schlug ein 20 Milliarden Dollar Programm vor, das die Industrialisierung und den wirtschaftlichen Fortschritt auf dem Subkontinent anstoßen sollte. Dem Einfluss der kubanischen Revolution, die mit Che Guevara vertreten war, sollte mit Sozialreformen begegnet werden. Wenn die Armut gemildert und die himmelschreienden sozialen Gegensätze ansatzweise abgebaut würden, so die Überlegung, würden sich weniger Menschen bewaffneten revolutionären Bewegungen zuwenden. Das Programm, das von allen Ländern außer Kuba unterschrieben wurde, nannte man Allianz für den Fortschritt. Dabei berief sich Kennedy auf das gemeinsame Erbe von Revolution und Menschenwürde.
Als Bürger der Vereinigten Staaten will ich anerkennen, dass wir nicht immer die Bedeutung dieses gemeinsamen Auftrags erfasst haben, so wie viele in euren Ländern die Dringlichkeit der Beseitigung von Armut, Verzweiflung und Unwissenheit nicht erkannt haben. Wenn wir ein Problem dieser Dimension angehen wollen, müssen wir kühn und in Einklang mit den majestätischen Zielen der panamerikanischen Operation handeln. Ich habe die gesamte Hemisphäre aufgerufen, sich dieser neuen Allianz für den Fortschritt anzuschließen. Einem Unternehmen beispiellos an Umfang und edlem Zweck, die Grundbedürfnisse des amerikanischen Volkes zu erfüllen ein Dach über dem Kopf, Arbeit, Land, Gesundheit und Bildung.
Für Andreas Etkes der Versuch einer Wiedergutmachung.
Die Alliance for Progress ist, würde ich sagen, nur zum Teil ein Kind der Monroe-Doktrin, beziehungsweise auch ein Stück weit die Erkenntnis, dass die USA in ihrem Verhältnis zu zahlreichen Ländern Mittel- und Lateinamerikas enorm viele Fehler gemacht haben und auch schuld dafür sind, dass zum einen das Ansehen der USA in vielen dieser Länder sehr niedrig war, dass es sehr starke antiamerikanische Stimmung gab, dass Diktatoren an die Macht kamen. Es ist ein Teil auch der Erkenntnis, dass die Monroe-Doktrin vielleicht zu den falschen Ergebnissen geführt hat, beziehungsweise amerikanischer Interventionismus soll eigentlich so nicht mehr stattfinden, sondern gemeinsam bessere Amerikas zu schaffen.
Doch der Versuch, Lateinamerika durch Wirtschaftsaufschwung und Sozialreformen zu modernisieren, ist gescheitert. Letzten Endes an den lokalen Eliten, die sich vor allem jedem Versuch einer Landreform kategorisch widersetzten. Bald verfiel die Außenpolitik Washingtons wieder in die gewohnten Muster. Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson intervenierte 1965 in der Dominikanischen Republik. 1968 waren es CIA-Agenten, die in Bolivien die Guerilla des Che Guevara in die Enge trieben und seine Ermordung anordneten. Die Republikaner Richard Nixon und Henry Kissinger ließen 1973 den marxistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile stürzen und ermöglichten dort ein jahrelanges Terrorregime. Man konnte davon ausgehen, dass bei jedem Putsch auf dem Subkontinent die CIA ihre Hand im Spiel hatte und der jeweilige Botschafter der USA seinen Segen, wenn nicht den Auftrag, gegeben hatte. In den 1980er Jahren war dann Zentralamerika Schauplatz des Kalten Krieges, wo US-Präsident Ronald Reagan nach der sandinistischen Revolution in Nicaragua glaubte, den Freien Westen mit Todesschwadronen und Massakern verteidigen zu müssen. An den Spätfolgen dieser Politik, die erst mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges eingestellt wurde, leiden die kleinen Republiken heute noch. Ein Land, das sich dieser Dynamik lange Zeit weitgehend entziehen konnte, war Brasilien. Ursula Prutsch, Amerikanistin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, kennt die Gründe.
Brasilien ist 1822 unabhängig geworden und war damals größer als die USA und von den USA geografisch viel weiter weg als etwa Mexiko. Brasilien verstand sich während des gesamten 19. Jahrhunderts und auch noch im 20. Jahrhundert als eine Art von Insel auf dem lateinamerikanischen Subkontinent, weil seine Geschichte der Unabhängigkeitsbewegungen eine ganz andere ist als die der spanisch-amerikanischen Republiken. Also Brasilien wurde eben unabhängig, blieb aber eine Monarchie mit einem Kaiser, der europäischen Ursprungs war, also aus der portugiesischen Herrscherfamilie der Braganza.
Als Monarchie sah sich Brasilien als Stabilitätsfaktor gegenüber den jungen spanischsprachigen Republiken, die im 19. Jahrhundert eine Abfolge von Staatsstreichen, Diktaturen und Bürgerkriegen erlebten.
Brasilien hatte auch keinerlei Interesse an einer Zusammenarbeit mit einem Projekt von Simón Bolívar, das ja sehr stark auf die spanischsprachigen Republiken gerichtet war. Und vor allem ein wichtiger Punkt noch, Simón Bolívar war ein Kritiker der Sklaverei und Brasilien hat sich zwar unabhängig erklärt, hat ständig gesprochen, man sei ein Sklave Portugals, aber die brasilianischen Eliten haben die Sklaverei bis 1888 betrieben. Und deswegen hatte Brasilien, wenn man so will, eine Art von Sonderweg in Lateinamerika im 19. Jahrhundert.
Im 20. Jahrhundert, als die Außenpolitik der USA aggressiver wurde, konnte sich auch Brasilien dem Einfluss Washingtons nicht mehr entziehen. Der reformistische Präsident João Goulart, der Anfang der 60er Jahre Wahlrecht für Analphabeten und Arbeitsrechte für Landarbeiter einführte, ausländische Investitionen besser kontrollieren und Gewinntransfers multinationaler Konzerne besteuern wollte, kam bei der Wirtschaftselite und den hohen Militärs gar nicht gut an. Auch Kennedy wälzte Pläne für eine Intervention in Brasilien. Die Aufgabe erledigte dann die Armee im März 1964 nach erfolgreicher Destabilisierung durch die CIA. Es folgten mehr als 20 Jahre Militärdiktatur mit einer Abfolge von Juntas und Generälen, von denen vielleicht noch der Putschist Humberto Castelo Branco in Erinnerung ist, der die Parteien verbot und Oppositionelle jagen ließ. Als Argument für das Eingreifen in Lateinamerika haben die USA zumindest im vergangenen halben Jahrhundert die Rettung der Demokratie als Motiv angegeben. Hatten sie damit einmal recht? Andreas Edges von der Uni München hat so seine Zweifel.
Im Verhältnis der USA zu Lateinamerika gab es eigentlich kein richtig gutes Beispiel, würde ich sagen. Und die USA war oftmals ja mit Schuld daran, dass es massive Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern gab. Aber auch da ein bisschen bei Jimmy Carter und dann denke ich noch mal deutlicher bei Bill Clinton gab es ein deutliches Umdenken und zum Teil dann auch den Versuch, so zu intervenieren, dass man diesmal nicht mit beteiligt ist, dass Menschenrechtsverletzungen weiter stattfinden oder dass man Diktaturen unterstützt, sondern dass man tatsächlich die Bedürfnisse und die Nöte der Bevölkerung mehr im Blick hat.
Das Ende des Kalten Krieges hat den außenpolitischen Fokus der USA vom Süden in den Osten wandern lassen. Es sind die Entwicklungen in China und Russland, die die Außenpolitik bestimmen. In Lateinamerika widmete man sich zuerst monothematisch der Bekämpfung des Drogenhandels und in den letzten Jahren der Immigration in die USA. Xiomara Avendaño von der Staatlichen Universität in San Salvador sieht er vor allem Mexiko als zentralen Verbündeten.
Ich denke, heute reduzieren sich die Beziehungen auf ein Grenzproblem, also auf die Migration. Die US-Regierungen führen keinen Dialog mehr mit den zentralamerikanischen Präsidenten, sondern schalten Mexiko dazwischen. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat dafür zu sorgen, dass die Migrationsflüsse gestoppt oder gemindert werden. Von der politischen Ebene verlagert sich das Problem auf die soziale und menschliche Ebene. Und da spielen sich viele Tragödien ab. Die Bevölkerung der USA, die selbst zu einem großen Teil zugewandert ist, wehrt sich gegen weitere Zuwanderung.
Bei aller Widersprüchlichkeit der Beziehungen bleiben die USA für Lateinamerika so etwas wie das gelobte Land, das jedes Jahr Zehntausende verzweifelte Menschen anzieht, die in ihren Ländern politische Verfolgung oder dem Terror bewaffneter krimineller Banden ausgesetzt sind. In ihrer Mehrheit aber schlicht keine wirtschaftliche Überlebensmöglichkeit mehr sehen. Und in der Tat wären die zentralamerikanischen Republiken ohne die Geldsendungen von Emigranten aus den USA ökonomisch gar nicht überlebensfähig. Und so wünschen sich viele Menschen heute, dass die Vereinigten Staaten zwar nicht bewaffnet intervenieren, aber doch größeren Druck auf ihre korrupten Eliten oder autoritären Machthaber ausüben sollten, wie Carlos Alberto Haas beobachtet hat.
Wenn man das Beispiel Guatemala anführen, kann man das ganz gut sehen. Es gibt ja mittlerweile von den USA auch Sanktionen gegen guatemaltekische Politiker, die nicht in die USA einreisen dürfen und so weiter. Das wird natürlich von Teilen der guatemaltekischen Bevölkerung begrüßt, wohingegen diese Betroffenen, also die guatemaltekische Elite selbst, dann das Argument anführt, was eigentlich immer die Gegenseite bemüht hat, nämlich dass das hier wieder ein Ausdruck von US-Imperialismus sei. Was ein bisschen in diese Richtung geht, ist natürlich einfach auch so ein gewisser Anspruch, dass die USA in Zentral- und in Lateinamerika so viel Schaden angerichtet haben, dass sie sich doch bitte jetzt dieser Verantwortung auch stellen sollen und entsprechend helfen sollen. Also wenn man will, könnte man das natürlich als Bitte um Intervention verstehen.
Die blutige Geschichte der militärischen und geheimdienstlichen Interventionen hat ein kollektives Trauma in den lateinamerikanischen Gesellschaften hinterlassen. Das erklärt auch, warum die meisten Regierungen den russischen Einmarsch in der Ukraine nicht als imperialistische Aggression Wladimir Putins erkennen wollen, sondern als Versuch der NATO und damit der USA, ihren Einfluss nach Osten auszuweiten. Sie ziehen sich, so sie nicht wie Nicaragua oder Kuba offen für Russland Partei ergreifen, auf eine neutrale Position zurück. Denn Kanonenboote und Interventionstruppen kennen sie nur unter der Flagge der USA. The Miscellany News, das älteste universitäre Nachrichtenmagazin der USA, hat jüngst den Finger in die Wunde gelegt. Die USA würden heute zwar korrupte Regimes in Lateinamerika anprangern, aber nicht eingestehen, dass Korruption und politische Instabilität südlich des Rio Grande nicht zuletzt eine Hinterlassenschaft von 200 Jahren Intervention, Bevormundung und Toleranz gegenüber korrupten, aber investitionsfreundlichen Regimes sind. Der 200. Jahrestag der Monroe-Doktrin wäre eine gute Gelegenheit, diese Verantwortung öffentlich anzuerkennen.
Ralf Leonhardt hat berichtet. Morgen geht es im Journal Panorama um den klimaschädlichen Torfabbau. Torfmoore speichern extrem viel Kohlenstoff und sollten deswegen erhalten bleiben. Für heute sagt Elisa Wasch Danke fürs Zuhören.